NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. März 1967. Die Einführung der Fachhochschulreife in der BRD.
Mit 12 Jahren habe ich da meinen ersten Traktor auseinandergenommen und auch wieder zusammengebaut. Es fehlte keine Schraube nachher.
Da war schon klar, der Junge wird mal Ingenieur. Heute hat Roman Holz eine eigene Firma für die Entwicklung und den Bau von Prototypen für Forschung und Industrie.
Unser großes Ziel war, das alles aus einer Hand zu schaffen. Damit kann man kostengünstiger arbeiten, aber auch mehr Sicherheit schaffen, weil diese Schnittstellen nicht existieren.
Der Ingenieur ist Absolvent der Fachhochschule Aachen, Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik. Wer hier studiert, hat seinen Arbeitsvertrag fast schon in der Tasche. Denn Ingenieure werden dringend gebraucht. Wie schon einmal in den späten 50er und den 60er Jahren.
Die Ministerpräsidentenkonferenz ist einhellig der Auffassung, dass das Ingenieurschulwesen und die gleichrangigen anderen Bildungseinrichtungen dringend einer Neuordnung bedürfen.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn verkündet damals einen bildungspolitischen Sturm auf die ehrwürdige Alma Mater. Die berufliche Bildung soll künftig mit akademischen Weihen und Wissen ausgestattet werden.
Bis dahin war es ja so gewesen, dass die Ingenieursausbildung vornehmlich an alten Ingenieursschulen stattgefunden hat, die schon vor über 100 Jahren zu Kaisers Zeiten gegründet worden waren.
Sie hielten den technischen Anforderungen der Zeit nicht mehr stand, erklärt der Rektor der Fachhochschule Aachen, Markus Baumann. Deutschland fehlten akademisch gebildete Fachkräfte, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Dabei gab es durchaus seit Kriegsende Bildungsbemühungen, meint der Erziehungswissenschaftler Heinz-Emmer Tennort. Zunächst die Re-Education-Programme der Alliierten und Ende der 40er Jahre folgten die ersten Schulgesetze.
Es gab dann eine zweite Phase, die wird häufig übersehen, aber die ist statistisch ganz eindeutig. Die Bildungsexpansion, also die höhere Beteiligung an höherwertigen Bildungsgängen und der Zugang zum Abitur, der setzt in der Mitte der 50er Jahre ganz stark ein. Da wird auch zum ersten Mal der technologische Rückstand der Bundesrepublik beklagt.
Der frisch gegründete Wissenschaftsrat macht 1960 Vorschläge, wie die Akademikerzahlen steigen und die Ingenieursschulen besser werden können. 4 Jahre später schürt Georg Picht die Diskussion mit seiner bildungspolitischen Bestandsaufnahme unter dem reißerischen Titel »Die Bildungskatastrophe«.
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife oder Abitur und der Studierenden ist zu gering.
Wenn sich die Zahl nicht mindestens verdoppele, so der Pädagoge und Religionsphilosoph, dann folge der Bildungskatastrophe zwangsläufig eine Wirtschaftskatastrophe.
Das mit diesen großen Zahlen, die auf einmal vor der Tür standen, ich weiß das, ich habe da auch Abitur gemacht, da fehlten die Lehrer, da fehlten die Schulen und das war für den Picht die Katastrophe. Und er hat eben sozusagen die Politik mobilisiert, dass die endlich mal was tut.
Und es regnet Reformen. Die Schulzeit wird um 1 Jahr verlängert, eine Fremdsprache für alle eingeführt, die berufsbildenden Schulen aufgewertet und es gibt einen ganz neuen Schulabschluss. Heute vor 50 Jahren wird die Fachhochschulreife eingeführt. Nach 12 Schuljahren und 1 Praxisjahr berechtigt sie zum Studium an den noch zu gründenden Fachhochschulen. Sie sind schon lange in der Vorbereitung, als Heinz Kühn den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz präsentiert.
Ingenieurschulen und gleichrangige Bildungseinrichtungen werden als Fachhochschulen in die 3. Stufe des Bildungswesens, also in die Hochschulstufe, angehoben. Der Zugang zu den Fachhochschulen soll durch eine besondere Fachhochschulreife eröffnet werden.
Die Hoffnung? So würden auch eher praktisch interessierte Schüler und Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern zu einer wissenschaftlichen Ausbildung motiviert. Das Wirtschaftswunder braucht viele kluge junge Köpfe. Schon Jahre zuvor sprach der Deutsche Bildungsrat erstmals von Chancengleichheit.
Es gab ja die alte These, es gibt viel zu wenig Begabte und man muss nur die knappen Reste ausschöpfen. Und der Bildungsrat kehrt die ganze Fragestellung um und sagt, die Frage der Begabung ist eine, die das Bildungssystem entscheidet. Die Kinder sind nicht begabt, sondern sie werden begabt. Und wie viel wir haben und welche Chancen und welches Potenzial wir eröffnen, das hängt von den Leistungen der Schule ab.
Im selben Jahr schreibt der Soziologe und FDP-Politiker Ralf Dahrendorf sein Buch »Bürgerrecht auf Bildung«.
Da ist der Dahrendorf im Hintergrund derjenige, der das mit der politischen Theorie sozusagen heilig spricht und sagt, Bildung ist Bürgerrecht, die Demokratie funktioniert nur, wenn alle gebildete Bürger sind und die Chance haben, sich so weit wie möglich zu bilden. Und die Aufgabe ist eine Aufgabe, die das Bildungssystem leisten muss. Das ist wirklich die Zäsur.
Wir wollen mehr Demokratie wagen,
sagt auch Willy Brandt als Parteivorsitzender der Sozialdemokraten, die sich die Chancengleichheit damals ins Programm schreiben.
Das geht, wie wir wissen, relativ langsam. Man muss sich das als einen Prozess vorstellen, der über Generationen hinweg funktioniert. Anders als bildungsbürgerlich klassische Schichten, für die gar keine andere Perspektive existierte als das Abitur und das Studium, muss man jemanden, der relativ, wie man damals sagte, bildungsfern lebt, überhaupt erst diese Welt zeigen. Man musste sie ihm sicher machen.
Und Brücken bauen. Die Fachhochschulreife ist ein Pfeiler, die Einführung des BAföG 1971 ein zweiter. Mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz vergibt der Staat seither ein Stipendium, unabhängig von Spitzenleistung, an alle, die bedürftig sind. Doch es dauert, bis sich die höhere Bildung ausbreitet, erklärt der Bildungsforscher von der Humboldt-Universität.
Die Mädchen haben zuerst profitiert aus bürgerlichen Schichten und die Katholiken aus den bürgerlichen Schichten haben profitiert und in der nächsten Generation dann allmählich auch die Kinder aus der Arbeiterschicht und aus den Unterschichten.
Diese Öffnung der Schullaufbahnen ist in Nordrhein-Westfalen verbunden mit dem Namen Johannes Rau, damals SPD-Wissenschaftsminister. Aufstieg durch Bildung, das war sein Credo.
Wegkommen von der festen Bindung eines jungen Menschen an seine bisherigen Statuserfahrungen. Also wer einmal nur auf der Realschule war, kann nie ein volles akademisches Studium erreichen. Wer einmal über die Hauptschule gegangen ist, kommt nur in den berufsbildenden Zweig.
Ein durchlässiges Bildungssystem braucht neue Institutionen. So entstehen Fach- und Gesamthochschulen. In NRW werden 5 Gesamthochschulen, vor allem in sogenannten bildungsfernen Regionen wie dem Ruhrgebiet, Siegen und Paderborn, gegründet. Sie sollten irgendwann die Uni für alle werden.
Dass wir nicht mehr unterscheiden nach Fachhochschulreife und Abitur, dass beide in die Hochschule hinein können, mit gleichen Abschlussmöglichkeiten.
Inzwischen ist die Einheitsuni Geschichte. Aber das Prinzip größerer Durchlässigkeit besteht und funktioniert. Schon in den 70er Jahren steigt der Anteil der Arbeiterkinder unter den Studenten auf 25%. Vorher waren es gerade mal 5. Und ein Studium an den bundesweit 214 Fachhochschulen wird immer beliebter. Die Studentenzahlen verdoppelten sich in den letzten 20 Jahren.
Ja, was ist hier so gut? Die Atmosphäre, die Praxiserfahrung. Also wirklich in vielen Seminaren sein und in vielen praktischen Dingen eben direkt involviert sein, auch im Unternehmen und Erfahrungen sammeln, das macht einfach Spaß.
Das Gute daran ist eben, dass man nachher nicht so ein Theoretiker ist, wenn man hier fertig ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen Praxiskenntnisse mitbringt.
Diese Praxisnähe, die sich bei der Fachhochschule bietet, war für mich ein sehr wichtiges Thema. Aber auch ein Thema, dass die Nähe zu den Professoren an der Fachhochschule deutlich größer ist.
Etwa 70% aller bisher ausgebildeten Ingenieure kommen von den Fachhochschulen,
sagt Peter Dahmann mit Stolz. Der leidenschaftliche Hobbyflieger ist Professor für Mechanik und Dekan des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen.
Wir haben eine gehörige Portion Theorie dabei. Das gehört einfach auch dazu, das ist notwendig. Wir haben die Praxis immer parallel. Das beginnt quasi schon im ersten Semester, zweiten Semester mit Elektrotechnik und Physik und geht dann in den höheren Semestern weiter bis hin zum Raumfahrtlabor, in der Automobiltechnik, dass wir Crashversuche auf einer eigenen Crashbahn machen und für die Luftfahrer, dass wir mit ihnen mit unseren eigenen Flugzeugen dann auch fliegen.
Hören wir jetzt ein sehr schönes Geräusch.
Es gibt hier 35 Labore und Werkstätten, in denen die Studenten ihre Ideen auch bauen können. Überall hängen Modellflugzeuge an der Decke. Doch das Paradestück ist dafür viel zu groß. Der Nurflügler Nimbus 2000, 150 Kilo schwer und mit 12 Metern Flügelspannweite, geht er für die Wissenschaft in die Luft.
So ein Nurflügel ist, es nennt sich so, ein schwanzloses Flugzeug. Das heißt, es gibt keinen ausgeprägten Rumpf, wie man das von den klassischen Verkehrsflugzeugen kennt, sondern es ist ein Dreiecksflügel. 12 Meter Spannweite als Messdatenplattform und Versuchsplattform gedacht und wird auch in der Form betrieben.
Roman Holz hat ihn noch als Student mitgebaut. Seine Firma, die er zusammen mit einem Kommilitonen gegründet hat, fertigt ihre Prototypen auch in den Werkstätten der Luft- und Raumfahrttechnik. Natürlich gegen Miete und in Zusammenarbeit mit Studenten der FH Aachen.
Das heißt, damit kann auch die Ausbildung weiter ergänzt werden und immer auf dem Stand der Technik gehalten werden, was ja auch sehr wichtig ist für die Ausbildung der Studenten.
Diese Praxisnähe gibt es an kaum einer klassischen Universität, aber an fast allen FHs. Garantiert wird sie auch dadurch, dass die Professoren mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mitbringen müssen. Sie stehen in engem Kontakt mit regionalen Firmen, für die sie Entwicklungen mit den Studenten erarbeiten. Dennoch klebt das Image der kleinen Schwester an der Seite der mächtigen Universitäten zäh an den Fachhochschulen, beklagt der Sprecher der Landesrektorenkonferenz Markus Baumann. Dabei seien sie gerade als doppeltes Lottchen ein perfektes Team.
Wir haben einen ganz klaren Auftrag und dieser Auftrag ist in dem Bereich Innovation. Und zwar die angemessene Lehre in diesem Bereich zu machen und die angemessene Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu machen. Und das ist etwas anderes als der grundsätzliche Auftrag für die klassischen Universitäten, die nämlich die Lehre machen sollen für Wissenschaftler, die in der Grundlagenforschung tätig sind. Und das halte ich persönlich für ein hervorragendes System. Und dieses System sollten wir weiter ausbauen.
Ingenieure, Sozialpädagogen und Betriebswirte bilden die ersten Fachhochschulen aus. Bis heute kommen immer neue Studiengänge hinzu, zum Beispiel die Pflegewissenschaften und die frühkindliche Bildung. Durchlässig, flexibel, praxisnah und erfolgreich im Übergang zum Arbeitsmarkt. Das sind die Stärken der FHs. Doch immer noch sind sie der billige Jakob im akademischen System. Die Grundlagenforschung an den Universitäten bekommt das größte Stück vom Drittmittelkuchen, sagt Markus Baumann.
Das sind nämlich 2,6 Milliarden Euro, wohingegen man nur insgesamt etwa 86 Millionen Euro, das sind nur 3,3%, in die Innovationsforschung reinsteckt. Und das ist für mich der Flaschenhals und das Hauptproblem, was wir in Deutschland momentan haben.
Gleichwertig, aber andersartig, so lautet zu Beginn die Formel. Doch immer noch gelten FH-Studenten und ihre Professoren als Akademiker zweiter Klasse. Das zeigt sich neben den geringen Forschungsmitteln auch im Promotionsrecht, das nur die Universitäten besitzen.
Das Promotionsthema ist seit langem ein großes Thema. In der Vergangenheit ist es häufig so gewesen, dass die Universitäten Schwierigkeiten gemacht haben, wenn wir mit unseren Absolventinnen und Absolventen kamen, die wir in unseren eigenen Labors zur Promotion führen wollten.
So versucht seit kurzem Nordrhein-Westfalen, die Zusammenarbeit zwischen FH und Uni zu verbessern. Denn den Fachhochschulen fehlt der wissenschaftliche Nachwuchs in der Lehre bei gleichzeitig wachsenden Studentenzahlen. Der Universitätsprofessor Heinz-Elmar Tennort hofft, dass schon bald die Mehrzahl junger Leute an einer Fachhochschule studieren werden.
Unentbehrlich. Und wenn man expandiert, dann hier. Das ist nicht nur Tradition, die wir festhalten sollten, sondern auch eine Stärke unseres Wirtschaftssystems im Beschäftigungssystem, eine Chance für Jugendliche. Man muss das neu erfinden, wenn man das nicht hätte.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an die Einführung der Fachhochschulreife heute vor 50 Jahren. Redaktion Michael Röger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.